Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Nina, wir sitzen hier heute gar nicht nebeneinander oder uns gegenüber, na schon gegenüber, aber jeweils an Bildschirmen, weil wir gar nicht im selben Ort sind, sondern eine digitale Aufnahme machen. Und wir hoffen auch, dass das ja vom Ton und vom Klang her gut passt. Aber wir haben ja auch schon Erfahrungen mit diesem digitalen Arbeiten, so aus den letzten Jahren. Und unser heutiges Thema, das wir mitgebracht haben, ist Sport und Bundespolitik aktuell. Denn es passieren ja gerade ganz schön viele Dinge auf bundespolitischer Ebene, die auch sehr viel mit dem Sport zu tun haben und auch mit unserem Thema Demokratie und Jugend. Und darauf wollen wir jetzt gemeinsam schauen in diesem Format. Und Nina, du bist jetzt seit diesem Jahr Referentin für Demokratieförderung im Sport für die DSJ und den DOSB, also genau die richtige Gesprächspartnerin für so bundespolitische Themen.
Ja, hallo Nico. Das ist jetzt gemein, dass du das sagst, weil im Vorgespräch habe ich gesagt, oh, das ist gar nicht so einfach. Ich muss ja auch gut in meiner Rolle bleiben und da dann zu schauen, ja, was spricht man öffentlich? Weil dieser Podcast fühlt sich total intim an, weil wir ja so zu zweit in so einem Raum austauschen und das machen wir ja auch gerne und viel, weil wir uns gegenseitig und unsere Fachexpertise so so schätzen. Und das ist aber ja beim Podcast ja irgendwie dann doch nicht so ganz intim, sondern es hören ganz viele tolle Menschen zu. Und das gut übereinzubekommen, das ist natürlich immer das Thema, aber jetzt bei so einem wie aktuelle Bundespolitik schon auch noch eine Herausforderung. Das kriegen wir zusammen hin, Nico. Das glaube ich.
Das glaube ich auch.
Okay. Ja, und Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in zwei Demokratieförderprogrammen. Das ist immer noch richtig, ne? Ich frage mal zwischendurch nach, weil da tut sich ja auch immer mal wieder was. Vor allen Dingen dann auch, weil du ja nicht nur gefördert wirst und Projekte durchführst für sozusagen über Bundesmittel und einem Bundesprogramm, aber eben auch einem Landesprogramm. Und da sind ja auch so Dinge, die sich ändern auf so Landesebene.
Ja, aber noch ist das richtig.
Noch ist das richtig. Dann drücken wir die Daumen, dass das auch zukünftig zwei Demokratieförderprojekte bei der Sportjugend Hessen sind. Genau, okay.
Wobei man ja dann tatsächlich jetzt sagen muss, bei der Sportjugend Hessen sind es aktuell drei, weil wir auch noch ein ganz cooles Projekt, Move Queer heißt das, haben im Bundesprogramm Demokratie Leben. Und da ist meine tolle Kollegin Alexandra Faulhaber, die ja auch schon zweimal hier zu Gast war, auch als Projektleitung jetzt zugange, genau. Aber du hast schon recht, irgendwie so diese Bundespolitik hat auch was mit uns zu tun, gerade über diese Förderprogramme. Von daher bin ich sehr gespannt, ob ich dir vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere Sache entlocken kann, die du vielleicht gar nicht sagen wolltest. Das schauen wir mal, ob ich heute investigativ unterwegs bin hier.
Ah ja, verstehe. Jetzt muss ich mich ja dann nochmal anders aufstellen, dass ich das nicht, dass du da jetzt nicht hier bei mir Sachen entlockst, die ich gar nicht sagen wollte. Nein, das so wird's nicht sein. Das passt, aber das passt auch wunderbar zum Thema, weil wir auch heute genau auch auf solche Bundesprogramme schauen werden. Also es gibt heute ein bundespolitisches Potpourri, so würden wir es mal nennen. Wir schauen nämlich unter anderem auf
den Koalitionsvertrag,
die neue Staatsministerin für Sport und Ehrenamt
und dann auch auf die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem.
Ja, die Einstufung ist ja noch da, aber sie ist, ich sag mal, kommunikativ vorübergehend ausgesetzt. Genau, aber wir schauen mal, was dieses Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz bedeuten könnte, mit dem Stand des Wissens, den wir jetzt haben.
Genau, und mit den Implikationen, die das mit sich bringt und die wir vielleicht auch vermuten können, weil vieles ist ja auch noch nicht ganz so klar.
Und uns wird im Nachgang auch total interessieren, ob ihr noch so Aha-Momente in dem Feld Koalitionsvertrag hattet, ob ihr vielleicht sogar die neue Staatsministerin schon aus anderen Kontexten kennt und auch, wie ihr zu dieser Einstufung vielleicht steht, beziehungsweise welchen Fragen sich konkret für euch daraus entwickeln. Das ist ja jetzt nochmal ein bisschen anders als bei anderen thematischen Folgen, die wir haben. Also wird uns das wirklich nochmal sehr interessieren, wenn ihr uns da Hinweise schickt oder, wie gesagt, eure Fragen oder Ideen.
Absolut. Und ich finde es wirklich immer bereichernd, wenn wir damals die Rückmeldungen kriegen oder Nachfragen oder auch Einordnungen, weil wir ja, wie wir ja schon immer sagen, nicht alles wissen, sondern auch immer nur aus unserer Perspektive sprechen und mit unseren Möglichkeiten. Und ich glaube, genauso werden wir jetzt vor allen Dingen auch über das erste Thema dieses Koalitionsvertrages sprechen, weil der hat, ich habe vorhin mal nachgeschaut, irgendwie 140 Seiten fast. Die haben wir natürlich nicht durchgearbeitet, oder ich nicht. Ich weiß nicht, ob du alle 140 Seiten gelesen hast. Aber ich glaube, wir wollen einfach so ein paar Schlaglichter werfen auf diesen Koalitionsvertrag.
Mhm. Und genau, das erste Schlaglicht ist, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, hat der ja einen Titel. Ich glaube, er heißt Verantwortung für Deutschland. Nico, was hast denn du für Gedanken zu diesem Titel? Fangen wir vielleicht mal damit an.
Ja, holt mich nicht so ab, ehrlich gesagt, der Titel, weil ich würde ja von einer Regierung erwarten, dass sie immer Verantwortung für das Land übernimmt, dem sie regiert. Also irgendwie so richtig, es passt für mich so ein bisschen insgesamt zu dem Tenor dieses Koalitionsvertrages, den ich so raushöre. Ich glaube aber, dass es vielleicht auch hilfreich ist, gerade in Zeiten, in denen so viel Verunsicherung wabert. In dem so viele Menschen sich ja auch große Befürchtungen haben und zu Recht auch große Befürchtungen haben, vielleicht so ein Wort wie Verantwortung auch nochmal in den Mittelpunkt zu stellen, um zu kennzeichnen, vielleicht war das die Intention, dass die Verantwortung ja eben nicht nur bei den regierenden Parteien liegt, sondern vielleicht auch bei der Gesellschaft und bei anderen wirtschaftlichen AkteurInnen beispielsweise. Also Verantwortung dafür, dass Deutschland ein demokratisches Land bleibt und sich vielleicht auch im besten Fall auch noch weiterentwickelt. Und da bin ich auch gespannt, was. Also da habe ich ein paar Ideen, die da vielleicht im Koalitionsvertrag drin stehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also ich finde so Titel, das ist ja einerseits total wichtig, weil es ja vielleicht die Programmatik so zusammenfasst. Und andererseits ist es auch, ja, in gewissen Form von Marketing oder Bild, was man verkaufen will. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Titel, also wenn man sich jetzt alle Kapitel durchlesen würde durch den vom Koalitionsvertrag, und das hatte ich mir eigentlich mal vorgenommen, das mal grob zu scannen, habe ich aber bis jetzt auch nicht geschafft. Also wenn man das machen würde, ob am Ende man sagt, okay, Verantwortung für Deutschland ist der beste Titel für diesen Text, den wir da produziert haben und für die Vorhaben, die wir da haben. Aber es ist vielleicht die Losung und das Marketing, was wir gerade brauchen für die nächsten Jahre im Kontrast zu, ne? So, es ist vielleicht dann eben ja auch nochmal der Kontrast zu, genau, den vielleicht der vorherigen Regierung und der Überlegung, dass da manchmal Verantwortung nicht übernommen worden ist oder eine Pragmatik oder die Überlegung, dass Menschen sich Verantwortungsübernahme stärker wünschen in der in diesem Durcheinander an Themen und dieser, ich mag das Wort ganz gerne, Kakophonie, die es manchmal gibt von verschiedenen Stimmen und Aufgeregtheiten, auch im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, solchen Menschen wie in den USA Trump, der vielleicht auch sagt, er übernimmt Verantwortung, aber das eben nicht so als Programmatik drüber schreiben würde, sondern der sagt halt, make America great again. Also da, das ist dann halt eine ein anderer Kontrast vielleicht. Mhm. Genau. Ja, das wären jetzt meine Gedanken gewesen.
Genau, also so ein, wie du schon gesagt hast, so ein Titel, also ich kenne das ja, wenn man Projekttitel finden will, dann ist das ja immer ganz schön schwierig, da was Passendes zu finden. Ich glaube, was ich wirklich aus in dem Wort Verantwortung, und das ist vielleicht einer meine persönlichen positivsten Punkte, die ich da sehe, ist eben das, was du auch angesprochen hast, dass es in anderen Ländern, insbesondere in den USA, eben gerade eine ganz klare antiglobalistische und auch vor allen Dingen bündniszerstörende Haltung gibt. Und das, da sehe ich schon sehr viel, gerade in der Präambel steht da auch schon ganz stark, an wen sich auch dieser Koalitionsvertrag richtet, eben nicht nur an das Innen, sondern auch an das Außen und auch an eine starke Bündnispartnerschaft, insbesondere in Europa. Und da sehe ich dann schon, passt das Wort Verantwortung auch, gerade in diesen globalen und konflikthaften Zeiten. Also da, das ist so einer der Ankerpunkte, wo ich sage, da passt das Wort auch total gut und da nehme ich das den AutorInnen dieses Vertrags auch ab, dass sie da auch einen Plan haben, wie man da eben dieser Verantwortung gerecht wird, für Sicherheit und für Frieden in Europa zu sorgen.
Und vielleicht nur ein letzter Gedanke meinerseits zumindestens. Es steht ja Verantwortung für Deutschland und nicht für die Deutschen. Das hätte wahrscheinlich auch sehr komisch geklungen, aber bei bestimmten Parteien würde ich mich nicht wundern, wenn sowas stehen würde. Und dann würde man wieder fragen, wer gehört dazu und wer nicht. Und indem das Land insgesamt adressiert ist, ist es eben auch eine Verantwortungsübernahme und mit einer Verantwortungsübernahme vielleicht auch eine Anerkennung für die Vielfalt von diesem Deutschland. So hoffe ich zumindest, dass das zu verstehen ist und dass es nicht eine Abgrenzung von vornherein zu finden ist. Und de facto findet man sie wahrscheinlich dann doch, wenn man dann wieder in die Inhalte guckt des Koalitionsvertrags. Aber wir schauen ja erstmal nur auf den Titel, beziehungsweise haben auf den Titel geschaut. Und wenn es für dich okay ist, gehen wir mal rein in die Inhalte. Und wir haben das so ein bisschen angelegt wie die Folge, die wir im Januar, Februar aufgenommen haben zu den Wahlprogrammen. Vor der Wahl haben wir uns jetzt gesagt, wir schauen mal auf Sport, Jugend und Demokratie und werden aber heute das nicht im Detail ausarbeiten, sondern eher so Schlaglicht drauf werfen auf die verschiedenen Punkte. Nico, wenn du so auf vor allen Dingen Sport und Breitensport vielleicht auch schaust, aber meinetwegen auch alle Felder des Sports in dem Programm, was ist so dein Eindruck gewesen?
Also Sport kommt ja auch sehr viel über den Spitzensport vor. Also die meisten Eintragungen, die wir finden, haben einen Spitzensportbezug. Es geht um Olympia, es geht um Athleten und Athleten Deutschland und es geht um verschiedene Möglichkeiten, quasi auch dort die Spitzensportförderung voranzutreiben. Und den Breitensport, den findet man nicht so häufig, ist meine Wahrnehmung. Was es aber gibt, ist diese Milliarde für den Sportstättenbau. Auch da mit so einem kleinen Wermutstropfen versehen, weil das man erst annehmen konnte, dass es eine jährliche Milliarde Euro Mittel sind, um Sportstätten zu sanieren und neu zu bauen. Und aktuell sind es einfach 1 Milliarde, die in dem Koalitionsvertrag steht und nicht auf jährlich festgelegt ist. Dennoch ist es natürlich großartig, so eine große Summe zu haben und gleichzeitig zu bemerken, dass ich glaube, der Investitionsstau, der festgestellt wurde, es liegt bei 40 oder knapp 42 Milliarden Euro. Also das ist natürlich super, wenn da diese Mengen an Geld reinfließen, aber wenn man sich eben das dann diese Summe vor Augen hält, dann weiß man, dass da noch viel zu tun ist. Was ich vielleicht, aber das sagst du vielleicht ja auch gleich noch, zum Breitensport noch sehr stark finde, also den findet man auf der Metaebene, finde ich, über das Thema Ehrenamt noch sehr stark mit. Also Ehrenamtsförderung schreibt sich die Koalition sehr, sehr groß auf und hat ja auch verschiedene Ideen, wie das funktionieren könnte. Und da finde ich halt wiederum viel Anknüpfungspunkte für den Breitensport, weil der Sport eben der größte, die größte ehrenamtliche Vereinigung von Menschen in Deutschland ist. So, und dass da eben natürlich auch alles, was dem Ehrenamt und dem Engagement zugutekommt, natürlich auch in den Sport fließen wird.
Genau, da anknüpfend zum Thema Ehrenamt, die neue Staatsministerin heißt ja auch für Sport und Ehrenamt. Und wir haben auch, glaube ich, in der Folge zum Thema Wahlprogramme auch über das Thema Gemeinnützigkeitsrecht und die Fragen der Präzisierung und Vereinfachung, ich mache es mal jetzt so grob, gesprochen, weil das natürlich für alle Vereine und Verbände, die gemeinnützig sind, und das sind im Sport, die zum organisierten Sport gehören, alle und darüber hinaus sehr, sehr viele, auch noch weitere. Genau, das ist total wichtig und da gibt es durchaus Ansatzpunkte im Koalitionsvertrag, die zeigen, dass eben auch eine Vereinfachung von so etwas wie ja Gemeinnützigkeits- und Zuwendungsrecht passieren soll, aber auch so eine Entbürokratisierung für Vereine, was ja auch für Sportvereine von Interesse sein kann, wenn das dann so umgesetzt wird. Allgemein müssen wir wahrscheinlich nochmal sagen, dass viel in so Koalitionsverträgen drinstehen. Das ist so üblicherweise eine Art, darauf einigen wir uns zusammen, Wunschprogramm, was nachher die Realität bringt und umgesetzt werden kann und auch finanziert werden kann, ist immer eine andere Sache. Das heißt, das ist nicht, dass, weil es drin steht, wir dann auch sicher sein können, dass das nachher alles gemacht wird. Genau. Und vielleicht noch ein anderer Eindruck. Also natürlich, das, was du schon gesagt hast, also eben auch Olympische Spiele und Paralympics, die Bewerbung, die unterstützt wird und so weiter und so fort. Das sind viele Punkte im Bereich Leistungssport, die auf Forderungen des organisierten Sports waren, die aufgenommen worden sind. Das ist sehr positiv. Was mir aufgefallen ist, dass der erste Satz in dem Kapitel Sport lautet, Sport soll Spaß und Lust auf Leistung machen. Nico lacht jetzt ganz doll, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Genau, also dieser Leistungsgedanke, das passt vielleicht auch zu dem Punkt, den du eben genannt hast, dass sehr viel Leistungs- und Spitzensportorientierung in dem Wahlprogramm zu finden ist. Also vielleicht ein bisschen weniger Breitensport oder Werte des Sportes. Und dass da ein sehr großer Fokus ist auf dieses Leistungsthema. Und es war ja auch ein bisschen lustig zum Teil im Wahlkampf, welche Blüten das teilweise getrieben hat, bis hin zu Wahlveranstaltungen, wo das Thema Bundesjugendspiele als, ich würde mal sagen, Beispiel hier halten musste, dass die Gesellschaft doch nicht mehr ausreichend die Leistung in den Mittelpunkt stellt. Genau, also das fand ich doch nochmal bemerkenswert, wie da der Fokus liegt in diesem Wahlprogramm, auf dieser Frage von Leistung.
Ja, ich habe so geschmunzelt, weil ich mir auch diesen Satz aufgeschrieben habe, der mir auch ins Auge gestochen ist. Und das natürlich in diesen Tenor, den ja gerade auch Merz sehr stark spielt, passt, dass irgendwie die Gesellschaft angeblich wieder mehr leisten müsste und wieder mehr gearbeitet werden müsste. Und es gibt verschiedene Untersuchungen, die dann vielleicht sagen, ja, es ist schon so, dass in Deutschland irgendwie weniger Arbeitsstunden geleistet werden als in anderen Wirtschaftsnationen. Und gleichzeitig adressiert das ja auch nicht die Probleme, und die Frage ist immer, wer soll denn mehr leisten, weil wenn man sich anschaut, wie Menschen, die in sehr hohen Gehältern sitzen, in Firmen auch mit Mitte 50 dann mit Abfindungspaketen rausgeschickt werden, dann frage ich mich, wer soll denn mehr leisten und länger arbeiten? Das wird natürlich die Menschen treffen, die im niedrigeren Lohnsektor arbeiten oder irgendwie eine hohe Verbundenheit mit ihrer Tätigkeit haben. Ich finde das ein bisschen schwierig, dass das alles so geframed wird, und auch diese Idee, dass die junge Generation überhaupt nicht mehr leistungsfähig wäre und keine Lust hätte zu leisten. Das ist, also erstens passiert das, glaube ich, also sagt jede ältere Generation zu der jüngeren Generation irgendwie. Also das ist so ein Horn, das man immer irgendwie tuten kann. Und gleich stimmt das natürlich auch einfach nicht in Teilen, und natürlich stimmt es auch ein bisschen, aber das gibt ja auch gute Gründe, warum junge Menschen sich vielleicht sagen, warum sollte ich quasi meine Gesundheit aufs Spiel setzen für eine Arbeitstätigkeit und dann vielleicht überhaupt keine Zukunft damit erreichen können. Also die Debatte geht mir so ein bisschen nah und nervt mich auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil die auch wieder sehr oberflächlich geführt wird. Ich glaube, was ich gelesen habe zu dem Thema Arbeitsstunden und Arbeitsleistung, ist es vor allen Dingen in Deutschland das Problem, dass eben, ich glaube, 50% der berufstätigen Frauen in Teilzeit arbeiten, in Klammern müssen, weil die strukturellen Voraussetzungen so problematisch sind, dass es eben total schwierig ist, Job und Familie zu vereinbaren und es eben falsche Anreize gibt, um eben nicht Vollzeit zu arbeiten. Also ich glaube, da gibt es Ansatzpunkte, die tiefer gehen als, ja, wir müssen jetzt irgendwie alle mal die Ärmel hochkrempeln und irgendwie mehr arbeiten.
Und die andere Seite der Medaille von mehr arbeiten ist vielleicht ja auch weniger Ehrenamt. Und da sind wir dann ja wieder bei unserem engeren Thema, so dass wir natürlich auch Raum und Möglichkeiten haben sollten in unserer Gesellschaft, weil wir ja wissen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist für so viele Bereiche des gemeinsamen Zusammenlebens, dass das eben auch da sein sollte, um das gestalten zu können. Und das funktioniert halt nicht, wenn man enorm viele Stunden mehr arbeiten muss zu denen, die die meisten Menschen eh schon machen. Und wie du auch gesagt hast, Care-Arbeit wird halt ja nicht als Leistung gesehen und auch nicht als Faktor, den man einrechnen muss, weil es eben keine Arbeitsleistung ist, so Erwerbsarbeitsleistung, aber würde das Land aber ganz schön ans Limit bringen, wenn das nicht mehr möglich wäre und Menschen sich dann nochmal weniger vielleicht auch entscheiden, Familien zu gründen oder wie auch immer.
Ja, genau. Wichtige Analyse auch mit dem Engagement. Ich glaube gerade das, wenn wir Menschen fragen, warum sie sich nicht engagieren, dann ist es ganz oft, dass sie zu wenig Zeit haben und im Berufsleben zu stark belastet sind, um dann auch noch ein Engagement aufzunehmen. Und irgendwie, also das gibt so ein paar Punkte, wo ich denke, der eine Punkt, der gemacht wird im Koalitionsvertrag, konterkariert den anderen. Und das ist total klug, wie du das gerade herausgearbeitet hast.
Ja, danke. schauen wir mal, was wir noch herausarbeiten. Vielleicht nur einen letzten Punkt. Die Menschen an den Empfangsgeräten, die es öfter hier uns anhören, wissen den Punkt auch. Es kam auch wieder das Wort Sportnation. Das ist auch erwartbar. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn man es direkt so nennt. Aber ich würde mir immer noch wünschen, dass wir nochmal gut reflektieren, ob das ein sinnvoller Begriff ist oder nicht. Ich zweifle weiter daran, bin aber bereit, sehr gerne dazu in Diskurse zu treten. Also auch da, falls ihr Meinungen zu dem Thema habt, in den vergangenen Tauziehen-Folgen haben wir das ja immer mal wieder angetippt, würde ich mich sehr auch freuen oder freuen wir uns, da auch nochmal eure Perspektive zu hören. Vielleicht ist das ja auch nur meine und eventuell Nikos Perspektive auf dieses Wort. Nico, schauen wir weiter mal auf das Thema Jugend. Mhm. Und da hatten wir gesagt, dass du da ein bisschen stärker drauf schaust von uns beiden. So hatten wir auch die Aufteilung in der Aufnahme zu den Wahlprogrammen. Was hast du da für eine Erkenntnis, vielleicht eine besondere Erkenntnis, so ein Highlight oder Lowlight, wie auch immer du es benennen magst?
Ja, also wenn man sich an die Folge zu den Wahlprogrammen zurückerinnert, ist ja auch oft aufgefallen, vor allen Dingen bei den beiden Parteien, die jetzt die Regierung bilden, aber auch bei anderen, dass das Thema Jugend nicht wirklich einen zentralen Punkt einnimmt. Das ist eigentlich im Grunde, gerade auch was die CDU angeht, keine richtige jugendpolitische Agenda gab, die sich auch im Wahlprogramm wiedergefunden hätte. Und das setzt sich jetzt dann tatsächlich auch im Koalitionsvertrag fort. Was es aber gibt, und ich habe mir eine Kommentierung vom DBJR, also vom Deutschen Bundesjugendring, angeschaut. Der Bundesjugendring ist quasi der Zusammenschluss aller Landesjugendringe, und in diesem Landesjugendring, da sitzen ganz viele Jugendverbände zusammen, unter anderem zum Beispiel auch die Sportjugend Hessen und auf Bundesebene dann natürlich auch die Deutsche Sportjugend. Und von daher haben die, glaube ich, einen sehr guten Blick dafür, was so die 6 Millionen jungen Menschen, die sich engagieren, in Deutschland irgendwie umtreibt. Und der DBJR hat quasi auch so ein bisschen diese Idee oder diesen Gedanken, den ich gerade hatte, fortgeführt, hat gesagt, es gibt schon begrüßenswerte und auch konkrete Vorhaben, aber es fehlt so eine Gesamtstrategie. Es fehlt eine jugendpolitische Gesamtstrategie, wie man das Thema Kinder- und Jugendarbeit wirklich nachhaltig gut begleiten kann. Also es gibt einige Inseln, wo man sagt, das ist wirklich interessant, das ist wichtig, und aber die sind nicht vernetzt miteinander. Und das kann man in diesem Kommentierungspapier auch daran ersehen, dass viele dieser 37 Punkte oder so, die der DBJR da rausgefunden hat, gar nicht explizit die Jugend adressieren, sondern übergreifende Themen sind, wie beispielsweise Demokratieförderung, was natürlich auch ein Jugendthema ist, aber Jugend ist in dem Thema Demokratieförderung gar nicht so stark mitgedacht, wie man es vermeiden oder wie man eigentlich denken müsste. Und auch gibt es quasi in dem Koalitionsvertrag ja ein Versprechen auf eine Zukunft, eine gute Zukunft, weil wir jetzt verantwortungsvoll handeln müssen und es aber nicht so ganz klar wird, wie kommen wir denn zu dieser guten Zukunft, wenn viele Jugendthemen überhaupt nicht wahrgenommen werden und auch nicht nachhaltig angegangen werden. Ich würde so zwei, drei High- und Lowlights vielleicht mal ansprechen. Wir hatten nämlich auch bei unserer Folge über die Wahlprogramme viel über Beteiligung gesprochen, weil es an allen Ecken aufploppte, wir müssen BürgerInnen besser beteiligen. Da haben wir uns auch kurz über das Thema Bürgerräte, so ein bisschen sind wir uneins, was das angeht, und manche Sachen davon finden sich eben in dem Koalitionsvertrag wieder, und es wird quasi angekündigt, dass ein nationaler Kinder- und Jugendgipfel veranstaltet werden wird. Und der DBJR sagt erstmal, ja, das ist schon sinnvoll vielleicht, dass es sowas gibt, wobei es vielleicht ja auch schon ganz viele andere Formate gibt, die das genauso machen. Aber macht ein ganz großes Achtungszeichen dabei, denn Jugendbeteiligung oder überhaupt Beteiligung ist eben nur gut, wenn sie auch ernst gemeint ist und wenn sie auch ernste Konsequenzen mit sich bringt. Und sonst hat das natürlich die große Gefahr, dass man da eine Scheinbeteiligung abrutscht. Und dann hat das den gegenteiligen Effekt. Das hatten wir auch in der in unserem kurzen Wortschatzbeitrag hatte ich das auch nochmal erwähnt. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also erstmal hört sich das ja toll an, nationaler Kinder- und Jugendgipfel. Und dann, und das müssen wir, glaube ich, an vielen Stellen im Vertrag machen, nachfragen, ja, wie geht's weiter danach? Was passiert mit den Ergebnissen? Und das ist auch so ein bisschen was sich so durchzieht. Es wird an vielen Stellen nochmal gesagt, es muss geprüft werden, es muss analysiert werden, es muss irgendwie es muss Dialoge geben, um zu prüfen und zu analysieren. Und ich habe so das Gefühl, eigentlich haben wir überhaupt kein Problem in der Beschreibung von Fehlstellungen und Problemen in dieser Gesellschaft, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das kann man jetzt irgendwie sagen, dass das ja auch in der Ampelregierung nicht passiert ist. So, okay, wurden auch viele Sachen nicht umgesetzt, auch wenn faktisch ziemlich viele Dinge umgesetzt wurden, nicht in der ganzen Bandbreite, die sie sich vorgestellt haben. Aber ne, wir hängen irgendwie immer in diesem Umsetzungsdilemma und in diesem Problem. Und das deswegen bin ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Vorbehalte, wenn es immer um dieses Ganze noch weiter analysieren und noch weiter Dinge herausfinden. Das passt auch ganz gut zum nächsten Punkt, den ich noch machen wollte. Denn das Wahlalter ab 16 hat es reingeschafft in den Koalitionsvertrag, die Möglichkeit. Aber es soll auch erstmal geprüft werden, ob das überhaupt funktionieren kann. Und aber das ist alles schon nachgeprüft. Es gibt wissenschaftliche Studien dazu, die benennen, dass das funktioniert. Es gibt ja auch Beispiele wie die Europawahlen oder ähnliches. Und das ich kann schon verstehen, wenn man so aus Jugendsicht da drauf hört und sich denkt, so Mensch, Leute, wir wissen das doch alles, lass uns doch mal tun. Ein trauriger Punkt, wirklich ein Lowlight, die Kinderrechte und die Förderung der Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen, ist überhaupt nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Das war jetzt nicht so ganz verwunderlich, obwohl es im Programm der SPD ja drin stand, im Wahlprogramm, die CDU da überhaupt kein Interesse dran hat offensichtlich, ist trotzdem sehr schade, weil das einfach eine unglaublich wichtige Institution wäre und eine wichtige Verankerung von Rechten an der Stelle. Was aber nochmal positiv hervorgehoben wurde vom DBJR, ist auch eben dieser Zukunftspakt Ehrenamt, der erwähnt wird. Also es soll quasi nochmal Vereinfachung, das was du auch gerade gesagt hast, Vereinfachung, Entbürokratisierung geben, Anreize geben, sich ehrenamtlich zu engagieren und das Ganze eben mit einem großen, schon Wucht auch, vor allen Dingen mit der Beauftragten oder der Staatsministerin. Genau, und wir verlinken euch dieses Papier, da ist total viel drin, da kann jeder und jeder sich so ein bisschen die Sachen rausziehen, die interessant sind, aber ich finde, das ist eine sehr gute Kommentierung, die eben eine vielfältige Sicht auf die Ideen dieses Koalitionsvertrags gibt.
Super, richtig cool. Also es ist eine schöne Basis, auch nochmal nachzulesen. Wir verlinken auch, es gibt ja auch Stellungnahmen des organisierten Sports dazu und so weiter und so fort. Da können wir nochmal drüber schauen, dass ihr das alles gesammelt in den Shownotes habt. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis oder wie heißt es nochmal richtig, dieser Spruch? Das ist natürlich auch ein Instrument, diese zwei durchaus ja an Teilen weiterliegenden Positionen dieser beiden oder der drei Parteien, wie es ja immer so schön heißt, CDU, CSU, SPD, irgendwie übereinzubekommen in so einem Koalitionsvertrag. Das heißt, man setzt sich nochmal zusammen. Ich glaube, das bedeutet schlussendlich über eine Übersetzung gar nicht, dass es neue Erkenntnisse braucht, sondern dass es einen Raum der Einigung nochmal braucht. Und vielleicht einen Raum der gesellschaftlichen Einigung, vielleicht aber auch nur einen Raum der politischen Einigung. Das wäre jetzt so meine Zusammenfassung von vielen dieser Prüfungen und Räte und was auch immer da noch eingesetzt wird, dass es eben gar nicht um neue Erkenntnisse geht. Auch wenn man das so ein bisschen so formuliert, weil alles andere würde ja auch zu offensichtlich sein. Genau. Okay, wir gucken vielleicht weiter zu dem Thema Demokratie. Genau, also ich habe vor allen Dingen im Bereich Demokratie auf Demokratieförderung geguckt, als ich auf den Koalitionsvertrag geschaut habe, also so Bundesprogramme. Was mir trotzdem wichtig ist, ist ein Punkt allgemein zur Demokratie, und zwar wurde schon auch oder wird im Koalitionsvertrag betont, wie wichtig die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie ist. Und auch nochmal unterstrichen, die Bedeutung von gemeinnützigen Organisationen, engagierten Vereinen und zivilgesellschaftlichen Akteuren als wichtige Säulen, als zentrale Säulen unserer Gesellschaft. Und das ist mir so fern wichtig, weil wir ja vor den Wahlen und um die Wahlen herum eine Debatte hatten, um Arbeit und Engagement von zivilgesellschaftlichen Organisationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Ich glaube, da müssen wir auch weiter in Gesprächen bleiben, um zu verstehen und zu entwickeln, was bedeutet Zivilgesellschaft und Wehrhaftigkeit der Demokratie eigentlich? Was sind da so Aufgaben und vielleicht auch Nicht-Aufgaben? Aber ich finde diesen Satz sehr, sehr wichtig an dieser Stelle, auch in Bezug auf zum Beispiel demokratische Resilienz, so wurde das umschrieben, nämlich eine Frage oder ein Grundsatz von Null-Toleranz denjenigen gegenüber, die Feinde der Demokratie sind. Und ich hoffe, dass auch alle Abgeordneten und MinisterInnen der drei Koalitionsfraktionen regelmäßig sich diese Sätze anschauen in Zukunft. Das wäre für mich ein sehr großes Anliegen. Wenn wir aber nochmal so ein bisschen in die Details reinschauen der Demokratieförderung, da habe ich mir natürlich erstmal angeschaut, das Thema Bundesprogramm. Bisher hieß es gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport. Das ist ja damals in der letzten Legislaturperiode durch die Grünen rein verhandelt worden. Deshalb ist es gar nicht so klar gewesen, dass so etwas dann auch weitergeführt wird. Und es wird weitergeführt. Das ist richtig klasse. Und es in dem Zusammenhang wird auch betont, die sozusagen Unterstützung für die erfolgreiche Arbeit von Maccabi Deutschland. Und das ist auch richtig klasse, dass ein Sportverband so zentral genannt wird und auch so klar herausgestellt wird, was Maccabi Deutschland selber macht gegen zum Beispiel Antisemitismus, wo ich auch immer sage, dass eigentlich Maccabi Deutschland ein jüdischer Sportverein ist oder Verband und sie eigentlich nicht in ihrer Kernaufgabe Antisemitismusprävention im organisierten Sport haben. Und sie übernehmen trotzdem diese Verantwortung. Und das ist richtig wichtig. Und das ist aber auch nicht selbstverständlich. Und dass das jetzt hier nochmal so betont und gewertschätzt wird, finde ich stark. Dieses Bundesprogramm hieß bisher, und jetzt wird es so ein bisschen nerdy, aber ich glaube, im Ergebnis total wichtig, dass wir das sehen und vielleicht auch problematisieren. Dieses Bundesprogramm hieß bisher Rechtsextremismus, also gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport. Und es heißt jetzt gegen Extremismus und Antisemitismus im Sport. Und dieser Wechsel von Rechtsextremismus zu Extremismus in Bezug auf Sport sehe ich fachlich problematisch, weil ich weiterhin glaube, dass Rechtsextremismus das größere Problem ist und das größte Problem im Bereich Extremismen im Sport. Also die Frage von Unterwanderung und so weiter stellt sich, glaube ich, nicht im Bereich Linksextremismus. So. Und bei Islamismus gibt es tatsächlich Fälle, aber die sind super vereinzelt. Es ist gut, dass wir darauf gucken. Und das machen wir auch schon. Aber das ist nicht die Breite des Problems. Und das verschleiert das jetzt ein bisschen, dieser Begriff Extremismus. Und dass Antisemitismus zentral in dem Programm sein wird, ist auch super. Es war es aber bis jetzt, naja, vielleicht nicht ganz so zentral. Also das ist schon gestärkt, das ist gut. Aber was halt wegfällt, und das ist das, was ich kritisiere, ist zum Beispiel diese ganzen Felder von Menschenfeindlichkeit neben Antisemitismus, zum Beispiel Rassismus, Sexismus, Ableismus, also Feindlichkeit Menschen gegenüber, die eine Behinderung haben, oder Queerfeindlichkeit. Das sind alles Felder, die jetzt rausfallen. Und das finde ich durchaus schwierig. Und mein Wunsch wäre nochmal über diesen Titel nachzudenken. Vielleicht Kompromiss, Bundesprogramm gegen Extremismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit im Sport. Nicht ideal, aber besser als das, was es jetzt ist, nämlich dass da einfach so wichtige Felder wegfallen. Genau, das ist ein Punkt, der mir da aufgefallen ist im Bereich Demokratieförderung.
Genau, also danke für diese Infos und für diesen kurzen Überblick. Vielleicht habe ich einen Wunsch, den ich noch äußern will, vor allen Dingen in Bezug auf das Thema Demokratie und demokratische Resilienz und auch vielleicht demokratisches Verhalten auch in den Gremien und in der Regierung selbst, weil es gab, glaube ich, auch aus der letzten Regierung gute Ansätze und auch gute gesetzgeberische Vorhaben, die einfach nicht zu Ende geführt wurden oder die jetzt auch angezweifelt werden. Ich mache mal da einen Punkt beim Sportfördergesetz. Das war, glaube ich, schon ziemlich weit. Ich glaube, das wäre hilfreich, da über den parteipolitischen Schatten zu springen und zu überlegen, wie kann man so ein sinnvolles Gesetz auch gemeinsam, auch wenn das vielleicht von den Grünen kam, gemeinsam umsetzen. Das fände ich wirklich... Das würde mich nochmal bestärken darin, dass das wirklich um Verantwortung für Deutschland geht und man eben ein bisschen rauskommt aus diesem parteipolitischen Lagerdenken. Und das Gleiche gilt für mich auch nochmal für das Thema Kindergrundsicherung. Das ist so ein wichtiges Thema, um Kinderarmut zu bearbeiten, und wird leider nicht so richtig gut aufgenommen. Und ich fände es natürlich auch spannend, ich weiß nicht, ob dazu was steht im Koalitionsvertrag, das Thema Demokratiefördergesetz. Das ist natürlich auch eine unglaublich gute strukturelle Maßnahme, um Demokratie abzusichern. Also das wären so ein paar Punkte, die ich da irgendwie noch sehe, so in der Zusammenarbeit auf politischer Ebene.
Genau, du hattest jetzt noch mal kurz das Demokratiefördergesetz angesprochen, zu Recht, und vielleicht da auch noch der kurze Hinweis, also meines Erachtens steht es nicht im Koalitionsvertrag, was mich auch nicht wundert, dass es nicht drin steht. Was interessant ist noch, die CDU hatte in ihrem Wahlprogramm geschrieben, dass Demokratieleben in als Innenministerium überführt werden soll, dieses Bundesprogramm Demokratieleben. Das bleibt jetzt im Familienministerium, das jetzt inzwischen nicht nur ein Familienministerium ist, sondern auch ein Bildungs- und Familienministerium, Jugend, Senioren, Frauen. Meines Erachtens bleibt das jetzt, dieses Bundesprogramm, in diesem, ich sag jetzt mal verkürzt, Familienministerium, weil die Ministerin eine CDU-Ministerin ist, also CDU-geführtes Ministerium sein wird. Und was man schon noch drin sehen kann, ist, also ich glaube, diejenigen, die ein bisschen unsicher sind in Bezug auf die Zukunft von Demokratie leben, weil es durchaus viel Kritik gibt, auch aus CDU-Kontexten, dass es nochmal sehr betont wird, dass es eine unabhängige Prüfung geben soll des Programms. Und ich kann garantieren, es gibt wenig Programme, die so stark geprüft werden und wo es so stark über Wirkung und wissenschaftliche Evaluation und so weiter es geht. Also insofern soll aber nochmal unabhängig geprüft werden, und die Frage von Verfassungstreue geförderter Projekte steht auch nochmal dahinter. Also das sind nochmal so zwei Themen, die, glaube ich, ganz schön viel uns umtreiben werden. Und Zusammenhalt durch Teilhabe wird als Programm nicht im Koalitionsvertrag erwähnt. Das heißt aber auch nicht unbedingt etwas Schlechtes. Also manche Dinge sind halt eben auch sehr detailliert oder werden nicht erwähnt, weil sie einfach safe weitergeführt werden. Also das heißt nicht unbedingt, dass das eine bedeutet, es steht nicht drin, dass es dann auch eventuell gar nicht fortgeführt wird. Genau, und ich habe gerade auf personelle Besetzungen schon verwiesen, nämlich dass das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, könnte ungefähr passen, dass das jetzt ein CDU-geführtes Ministerium ist. Genau, und es gibt für den Sport und für das Ehrenamt einen neuen Bereich, der ganz neu geschaffen worden ist, nämlich eine neue Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Das gab es bis jetzt noch nicht. Und es ist beim Bundeskanzleramt zusammengeführt und auch die Bereiche Sport, die bis jetzt zum Beispiel im Innenministerium waren, werden überführt ins Bundeskanzleramt. Und auch Ehrenamtsbereiche werden überführt. Das wird, glaube ich, noch ganz schön viel Unruhe in diese Strukturen reinbringen, bis es dann auch wirklich darum geht, fachlich weiterzuarbeiten, weil solche Überführungen in neue Ministerien oder neue Verankerungen für Themen, das ist für die Verwaltung, die dahinter steckt, wirklich auch immer sehr aufwendig. Also es braucht, glaube ich, jetzt sehr, sehr viel Sortierung. Die Erwartungshaltung, dass jetzt im Bereich Sport und Ehrenamt relativ schnell große Entscheidungen gefällt werden, die habe ich jetzt an dieser Stelle nicht. Einerseits, weil es eben diese neue Staatsministerin, Frau Schenderlein, gibt und andererseits, weil es eben so völlig neu gepuzzelt wird alles und das braucht Zeit. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis für.
Ja, das kann ich gar nichts hinzufügen, das ist genau richtig zusammengefasst. Das wird auf jeden Fall spannend, wie sich das so zurecht ruckelt. Ich glaube, das war schon immer im Innenministerium der Sport und das ist natürlich jetzt eine große Veränderung.
Mhm, absolut, ja. Was vielleicht auch nochmal interessant sein wird in den nächsten Wochen, wie sich sozusagen auf Ebene des Bundestags sich das weiter zusammenruckelt. Da geht es zum Beispiel ja auch um die Vorsitze von Ausschüssen. Und die werden verteilt nach einem gewissen Schlüssel der Fraktionsstärken. Und was wir jetzt schon mal wissen, ist zum Beispiel, dass der Sport- und Ehrenamtsausschuss, das ist dann auch neu, ne? Vorher war das ein reiner Sportausschuss im Bundestag, jetzt ist es ein Sport- und Ehrenamtsausschuss, passend eben zu dem neuen Zuschnitt, den wir gerade erläutert haben, dass der eben auf die SPD entfällt und das heißt, dass eben die SPD dort auch den Ausschussvorsitz stellen wird, gewählt wird der Ausschussvorsitz durch den Ausschuss selber. Das heißt, auch die AfD als zweitstärkste Fraktion hat Vorsitz zugesprochen bekommen. Und zwar zum Beispiel zum Thema Haushalt, Finanzen, Inneres, Recht, Arbeit, Soziales und den Petitionsausschuss. Das sind schon auch recht relevante Ausschüsse für unser, also in ihren Handlungsfeldern, ne, für unser Zusammenleben auch in Deutschland. Da bin ich gespannt, wie nachher die Wahlen aussehen werden, ob die Ausschüsse zukünftig einen Vorsitz haben werden, der gewählt wird, oder ob die Ausschüsse ohne Vorsitz arbeiten werden. Da bin ich noch nicht sicher, wie das zukünftig dann in diesen sehr relevanten Ausschüssen passieren wird. Diese Ausschüsse bereiten Gesetze vor, aber debattieren auch zum Teil sehr, sehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit sehr relevante und sensible Themen. Das heißt, das ist also mal zu sehen, wie das weitergeführt wird und wie das sich entwickeln wird.
Ja, zumal wir jetzt, das wäre jetzt ja quasi der Übergang fast in unser letztes Thema, eben das Verfassungsschutzgutachten und die Einstufung der gesamten Partei AfD als gesichert rechtsextrem im Raum ist. Du hast es eingangs gesagt, es gibt quasi jetzt eine Veränderung in der Kommunikation. Aber die Erkenntnisse aus dem Gutachten sind da und sind veröffentlicht und sind natürlich auch den Menschen aus den anderen Parteien zugänglich. Ich frage mich, ob das nochmal einen Unterschied macht, auch in der Positionierung. Wir hatten ja, glaube ich, kurz vorher haben sich einige CDU-Politiker aus der Deckung gewagt und irgendwie eingefordert, dass man gleich behandeln sollte und dass die AfD eine Partei wie alle anderen Parteien sei. Solche Worte hat man ja gehört, und das ist schon spannend, ob die sich jetzt nochmal auch vielleicht reflektieren und überlegen, ob das so kluge Aussagen waren und was das auch für dann das gemeinsame Arbeiten bedeutet, oder ob es dann vielleicht sogar eine Handhabe gibt, auch zu sagen, an manchen Ausschüssen und mit sehr, sehr sensiblen Informationen dürfen Menschen, die rechtsextrem sind, weil sie einer Organisation angehören, die das vertritt, vielleicht nicht arbeiten. Aber ich weiß gar tatsächlich zu wenig, wie das ist. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein, zwei Sätze zum Gutachten mitgeben, und vielleicht kommen wir auch noch mal zum Sport im besten Fall.
Ja, also ich glaube, bei dem Gutachten, da sind wir alle auch noch in Orientierungsphasen. Du hast gerade selber gesagt, wie die Orientierung vielleicht auf bundestagspolitischer Ebene gerade passieren muss, auch mit dieser Frage von, es gibt eine Klage der AfD gegen dieses Gutachten und diese Einstufung. Das war damals auch schon, als die AfD ein Verdachtsfall war. Und da gab es dann sozusagen einen Entscheid des nachher Oberverwaltungsgerichts Münster, dass diese Einstufung korrekt war. Und nun gibt es auch wieder diese Klage und dann dieser ganze Prozess quasi vom Verwaltungsgericht erstmal Köln, und dann sieht man weiter, ob es nochmal hochgestuft wird in anderen, also ob es einen Einspruch gibt und dann nochmal auf einer anderen Ebene weitergeführt wird. Das wird jetzt in uns ein paar Jahre wieder umtreiben. Das heißt also, diese Unsicherheit, was bedeutet dieses Gutachten wirklich und wie können wir damit jetzt schon umgehen, damit müssen wir jetzt erstmal umgehen. Ich glaube, da sind einige, haben da eine größere Unsicherheit, weil so ein Gutachten sie direkt betrifft. Das ist nämlich der Staat selber, das ist der Bundestag, oder das sind zum Beispiel auch die Frage des Umgangs mit Beamtinnen, Beamten. Was ich schon verstanden habe, ist, dass es da immer um Einzelfallprüfungen geht, also nicht wie alle Beamtinnen, Beamten, die Mitglied einer Partei sind, werden dann sozusagen aus diesem Beamtenstatus ausgeschlossen. Das funktioniert nicht, sondern es sind immer Einzelfallprüfungen. Aber auch da muss jetzt erstmal geschaut werden, kann das jetzt schon angestoßen werden an einzelnen Fällen, wenn Personen sich eben anders verhalten, also nicht verfassungstreu verhalten. Oder kann man das noch nicht machen, oder beziehungsweise beruft man sich dann auf diese Einstufung, oder macht man das jetzt erstmal weiterhin so wie bisher aufgrund von Verhalten so und nicht dieser Einstufung? Also es ist ein bisschen komplex, und ich glaube, dass besonders die staatlichen Akteurinnen und Akteure eher jetzt die Herausforderung haben, mit diesem Gutachten umzugehen. Wir im organisierten Sport, wir sind ja eigentlich erstmal nicht direkt betroffen davon. Also es ist nicht handlungsanleitend. Das ist ein Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das heißt, glaube ich, für uns ist erstmal wichtig, dass das ein Instrument der Einschätzung der AfD neben anderen Instrumenten ist, die wir schon auch haben, nämlich zivilgesellschaftlichen Einschätzungen, die schon seit Jahren stattfinden. Also wie gehen wir mit einer Partei um, die in Teilen oder in Gänze rechtsextreme Ideologie und Haltungen und Verhalten eben umsetzen, und wie gehen wir da vor allem mit einzelnen Personen um? Das ist ein Thema, was uns ja auch zivilgesellschaftlich schon länger umtreibt. Und es gibt auch Forschung zu dem Thema, und auch das liegt ja schon viele Jahre vor, und da gibt es Einschätzungen von Menschen, die sich eben aus einer wissenschaftlichen Perspektive professionell mit rechtsextremen oder anderen demokratiefeindlichen Tendenzen in der Gesellschaft auseinandersetzen und unter anderem eben auch auf die AfD schauen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es braucht jetzt erstmal eine Zeit noch der Orientierung, inwiefern das Gutachten für wen auch hilfreich ist gerade an dieser Stelle. Ich glaube, für den organisierten Sport gibt es eine gewisse Orientierung, das ist wichtig. Und es gibt auch gewisse, das ist auch interessant, gewisse Argumente, weil Beispiele aus dem organisierten Sport oder aus dem Kontext Sport allgemein auch genutzt worden sind für dieses Gutachten. Das ist nicht neu. Also auch beim Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das ich eben erwähnt habe, wurden Zitate von AfD-Führungskräften oder Mitgliedern genannt, die zum Thema Sport sich geäußert haben. Da geht es um Fußballnationalmannschaft der Herren oder so etwas wie Schwimmen und Freibäder und solche Bilder, die da genutzt werden. Oder eben auch das Thema Waffenrecht und Wehrhaftigkeit. Also es gibt so verschiedene Felder aus dem organisierten Sport oder allgemeinen Sport insgesamt, die auch genutzt werden in der Kommunikation und auch in sozusagen einer Weiterführung von ideologischen Vorstellungen der AfD, die man auch in diesem Gutachten wiederfindet, also Zitate eben von AfD-Mitgliedern oder Führungskräften vor allen Dingen. Genau, also das ist, glaube ich, so die erste Einschätzung und die Frage des wirklichen Umgangs mit der AfD und die Frage auch von Brandmauer, das ist ja oft auch ein Begriff, ne, so, also können wir uns so klar abgrenzen oder nicht und auf welcher Ebene geht das? Und auf welcher Ebene geht das nicht? Geht es eher Richtung sozusagen Politikerinnen, Politikern, weniger in Bezug auf Mitgliedern von einer Partei? Und auf welcher Ebene, Verein, Verband, Dachverband, kann man so etwas, so Prinzipien auch durchhalten? Und sind sie auch vielleicht sinnvoll? Das sind Dinge, da müssen wir uns jetzt auseinandersetzen im Sport mit, weiter auseinandersetzen. Und das kann eben ein Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht für uns übernehmen.
Ja, vielen Dank. Das würde ich genauso einschätzen. Und ich glaube, jetzt kommt die Zeit der Orientierung und ich glaube, das hilft aber an vielen Stellen, um Dinge nochmal klarzustellen. Okay, wow, jetzt sind wir ziemlich durchgeritten durch unser Programm und ich würde jetzt vielleicht nochmal enden mit so ein paar kleinen Keypoints. Magst du starten? Wir haben uns da was aufgeschrieben.
Ja, gerne.
Die ersten drei also, vielleicht.
Okay, ich nehme die ersten drei, gerne. Mhm. Rechtsextremismus ist weiterhin das größte Problem im Sport und da hilft eben die Reduktion auf Extremismus nicht weiter. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt zum neuen Gutachten, was wir gerade behandelt haben. Es ist vielleicht wichtig für Handlungssicherheit, aber vielleicht ist es kein so großer neuer Erkenntnisgewinn. Und der dritte Punkt, Brandmauer, auch am Ende nur so angetippt. Vielleicht müssen wir da auch nochmal, Nicole, etwas länger drüber sprechen an einer anderen Stelle. Brandmauer wird anders angeschaut auf Bundesebene oder eben auf Ebene der Kommune vor Ort. Das sind eben andere Herausforderungen, die jeweils sich stellen.
Ja, und bei mir ist es so, dass dieser Koalitionsvertrag nicht so richtig viel Hoffnung versprüht, weil mir schon noch ganzheitliche Konzepte beispielsweise für die Zukunftssicherung von jungen Generationen oder die Stärkung der Demokratie fehlen. Gleichzeitig sehe ich aber doch schon einige wichtige Ansätze und da sehe ich dann die Herausforderung bei uns als Zivilgesellschaft, das auch zu nutzen, dort Mitsprache einzufordern und die Umsetzung dieser Ansätze voranzutreiben. Okay.
Und hast du noch einen dritten Keypoint?
Ich habe einen, den habe ich geschrieben, aber ich habe noch einen aus unserem Gespräch.
Ja.
Und den würde ich tatsächlich nochmal setzen, weil ja auch oft die Frage ist von diesem, jetzt lassen wir die doch mal machen und dann gucken wir in 100 Tagen mal, was passiert ist. Und das würde ich nicht so ganz unterschreiben, aber auch so ein bisschen. Also leer machen lassen, aber auch gleichzeitig immer kritisch bleiben und wirklich darauf achten, was passiert da. Und auch kritisch die Stimme erheben, wenn es uns als Zivilgesellschaft nicht gut tut.
Cool. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das ist nicht einfach gewesen, glaube ich, da pointiert zu sein und andererseits ja eben diese ganzen Bereiche gut in den Blick zu nehmen. Aber mir war es wieder hilfreich, mit dir gemeinsam ein bisschen zu reflektieren. Vielen Dank.
Das fand ich auch. Und Links und Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast für Politik und Sport.